auf dem Papier Aufstiegsfavorit, auf dem Platz aber eher so eine Art Borussia Dortmund der zweiten Liga. Was ist los beim HSV nach dem 1:1 gegen Nürnberg und was ist generell in der zweiten Liga derzeit los? Darum geht's heute am Montag, dem 4. November.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Heute mit Malte Asmus und vor allem zwei Gästen, die sich beim HSV sehr gut auskennen, das 1:1 gegen Nürnberg auch auf der Tribüne miterlebt haben, miterleben mussten. Markus Scholz von Mein Volkspark ist da und Feverpitch-Kolumnist und Podcaster Max Ropers ebenfalls. Hallo ihr beiden.
Moin.
Moin, moin.
Markus, du begleitest den HSV ja schon ein bisschen länger, seit mehr als 20 Jahren als Reporter, lange ja auch fürs Abendblatt, jetzt für deinen Blog Mein Volkspark. Dein Motto, habe ich im Blog gelesen, ist, ein Tag ohne den HSV ist ein verlorener Tag. Was würdest du denn an einem Tag ohne HSV besonders vermissen?
Es schließt ja nicht aus, dass ein Tag mit dem HSV nicht auch ein verlorener Tag sein kann. Ne? Also so wie gestern zum Beispiel, der Spieltag gegen Nürnberg. Aber nein, es ist der HSV ist natürlich seit über 20 Jahren eigentlich ein täglicher Begleiter. Und der Verein an sich, der würde mir sehr fehlen. Also das ja, ich kann es gar nicht genau beziffern. Also jetzt nicht personell oder mit irgendeiner Aktion oder irgendeinem Event, sondern eigentlich nur als HSV an sich. So, der HSV an sich, der würde mir schon fehlen. Auch wenn das einem oftmals nicht leicht macht, den zu mögen.
Die Rückkehr der Rätselhaften, so hat der Kicker seinen Bericht über das Spiel gestern genannt. Ist es bei dir auch so die Lust am Rätseln über die Frage, wann denn vielleicht der HSV dieses angebliche Potenzial, was er hat, dann endlich auch mal abruft?
Ich finde, ja, aber es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich finde, es ist gar nicht so rätselhaft. Also wenn man das Spiel sieht, das ist es gibt ja keine großen Rätsel. Man erkennt halt einfach, dass der HSV aus der Walterzeit hin zur Baumgartzeit von der einen Extremseite zur anderen rutscht und beide Male schaffen sie es nicht, die Balance zu finden zwischen dem kontrollierten Fußballspiel in der Defensive und einer guten Offensive, die sie ja personell haben. So, und das ist das, was fehlt. Und da muss man hin. Ich glaube nicht, das ist ein ganz großes Rätsel, glaube ich, ist es nicht. Auch für den Trainer nicht. Es ist nur wahrscheinlich extrem viel schwerer, da hinzukommen, als von außen, wie wir es sind, darüber zu berichten und zu sagen, da müssen sie. Ne? Also das dann inhaltlich in der Mannschaft umzusetzen, das ist die große Kunst und die ist auch Steffen Baumgart noch nicht gelungen.
Gucken, ob es ihm dann in absehbarer Zeit gelingt. Max, wie rätselhaft findest du denn den HSV aktuell?
Ja, also Scholl hat es schon gut angesprochen. Ich finde, aktuell gibt es viele Verletzte. Das hat Steffen Baumgart gestern auch nicht nur einmal betont nach dem Spiel. Also wirklich die ganze Achse aus den letzten Jahren. Reis, Glatzel, dann Gesperrte wie Schonlau und Meffert. Ne? Also der ganze Mannschaftsrat eigentlich. Aber es wurde ja nun auch oft betont, dass der Kader sehr breit ist. Und jetzt musste diese Breite des Kaders mal direkt getestet werden. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Der HSV geht gerne mal 1-0 in Führung. Ich glaube, 8-mal in den ersten, also 11 Spielen, in den ersten 15 Minuten 1-0 geführt. Das ist ja super. Also das ist ja besser, kann es ja von dem Spielverlauf gar nicht funktionieren. Aber jetzt Elversberg letzte Woche und gestern Nürnberg nach dem 1-0, sagst du, eine halbe Stunde, da kam dann auch die Ludovic Reis-Verletzung, hört diese Mannschaft das Spiel mit dem Ball, stellt sie ein. Und das funktioniert nicht als HSV. Und das funktioniert auch dann nicht, wenn deine Innenverteidigung nicht eingespielt ist. Da hat ein Moritz Heyer gestern gespielt, der hat eigentlich noch gar nicht gespielt dieses Jahr. Der andere neue Innenverteidiger war Lucas Perrin, neu gekommen aus Frankreich, auch noch gewöhnungsbedürftig. Im Mittelfeld musste viel rotiert werden. Und mit diesen Spielern schafft der HSV es überhaupt nicht, den Ball zu sichern. Und das ist ja, wie wir alle wissen, die beste Verteidigung, der Angriff. Und da kommt der HSV gar nicht mehr hin. Und er wurde gestern, und das ist selten passiert in den letzten 6-7 Jahren, im eigenen Stadion wirklich hergespielt mit dem Ball. Der HSV kam da überhaupt nicht mehr hinterher. Und dass es nur 1:1 ausgegangen ist, ist allein der Verdienst von Daniel Heuer-Fernandes. Ich habe extra ein Torwarttrikot hier angezogen von Gigi Buffon. So hat es sich gestern ein bisschen angefühlt. Kurze Haare, kurzes T-Shirt, schöne Frisur, viele Paraden. Heuer-Fernandes und Daniel Fadli waren gestern die einzigen, die da ordentliches Niveau hatten. Und das ist beängstigend, wenn du so einen Kader, das kann ich auch nur noch mal betonen, so einen Kader zur Verfügung hast. Da muss jetzt wirklich Arbeit kommen in den nächsten Wochen und Monaten, ja.
Scholle, warum kriegt der HSV dieses Potenzial, was er hat, nicht auf den Platz, wenn da nur zwei annähernd überhaupt die Form abrufen, die sie eigentlich haben müssten?
Ich würde den Lukas Pureba noch dazu nehmen. Der hat gestern auch, finde ich, ein sehr ordentliches Spiel gemacht, dafür, dass er lange nicht gespielt hat. Aber du hast recht, also Max hat ja recht in der Art, wie der HSV spielt. Es ist halt einfach, sie können nur diese Extreme. Sie können nur dieses komplett Dominante und versuchen immer drauf und Tempo und machen. Oder sie stehen ganz tief. So, es ist eigentlich nicht so schwer. Aber wenn du von dem einen Extrem zum anderen kommst, und es sind ja eigentlich nur zwei wirklich neue auf dem Platz gewesen, Perrin und na gut, stimmt nicht, Selke, also ansonsten spielt der HSV ja mit dem alten Personal mehr oder weniger, und sie haben es einfach noch nicht geschafft, dieses Umdenken vom wirklich ganz offensiven, ganz hoch stehen, immer pressen, hin zum auch defensiv kompakt stehen und trotzdem angreifen, was eigentlich nicht so schwer ist. Also du sagst, es ist ein Rätsel oder es wird als Rätsel bezeichnet, für mich ist es keins, aber es ist wahrscheinlich schwer, die Spieler dazu zu bewegen, mutiger zu sein, ohne dann wirklich in diese komplette Offensive überzugehen. So, und warum der HSV es dann irgendwann einstellt, ist einfach unerklärlich, weil er einfach auch diese Möglichkeiten hat. Also nehmen wir mal das Spiel Magdeburg. Das war eigentlich eine Blaupause für Fußball, wie du ihn gegen gute Mannschaften als HSV immer spielen kannst und eigentlich auch immer spielen solltest. Du stehst kompakt, wartest, dass der Gegner dir eine Lücke gibt und stößt dann da rein. Mit schnellen Spielern, schnelle Spieler hat der HSV nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Offensiv ist der HSV auch so aufgestellt, dass er vorne Spieler hat, die den Ball auch wirklich unterbringen können, wenn sie ihn gut zugespielt bekommen, mit Selke oder vorher natürlich auch Glatzel oder Königsdörfer. Also da sind schon ein paar Leute dabei. Du musst es aber halt auch immer wieder einfordern. Und wenn es dann irgendwann in diese Phase rückt, wie nach 20, 25, 30 Minuten beim HSV in den letzten Wochen immer wieder, dass die Mannschaft sich zu tief fallen lässt, da muss was passieren. Da muss dann von außen ein Impuls kommen, da muss von innen ein Impuls kommen. Und das fehlt. Das fehlt beim HSV. Es fehlt so die Korrektur. Die Korrektur auf dem Platz, die fehlt dem HSV. Und deswegen rutscht er immer wieder in so Szenarien rein, die man von außen sieht und die einen außen schon wirklich nervös machen. Ne? Gestern, Max und ich, wir hatten ja auch noch das Glück, dass wir direkt nebeneinander saßen im Stadion. Also es war ja zu erkennen. Es wurde immer tiefer. Und irgendwann wusstest du, oh Mann, jetzt gleich kommen sie da nicht mehr raus. Entschuldigung. Und in der zweiten Halbzeit war Nürnberg dann ja, also schon Ende erster Halbzeit, aber dann in der gesamten zweiten Halbzeit war Nürnberg ja deutlich überlegen und hat das Spiel dann wirklich nicht nur dominiert, sondern hat es so gespielt, wie der HSV es spielen müsste. Die standen auch kompakt, die haben es auch defensiv gut gemacht. Und trotzdem haben sie die Offensive nicht vernachlässigt. So, und da muss der HSV hinkommen. Also wie gesagt, einen genauen Weg kann man da eigentlich so jetzt von außen nicht vorgeben. Du kannst eigentlich nur sagen, wie es am Ende aussehen muss. Und mir fehlt dann da so ein bisschen der Impuls von also die Korrektur, die fehlt mir auf dem Platz. Ne? Von außen, von innen, da muss es ein Zusammenspiel geben.
Korrektur müssen.
Ja. Ne?
Zwischen Führungsspieler und Trainer.
Das wollte ich gerade sagen. Auch,
sag Max, schön.
Ist das, da höre ich eine Trainerkritik auf jeden Fall raus.
Auf jeden
also
Fall.
Also ich finde, dass
auf jeden Fall.
Ja.
Also auf jeden Fall ist es so, dass der Trainer derjenige ist, der die Taktik vorgibt. Und der Trainer muss natürlich dann auch von außen immer wieder die Impulse geben können. Du hörst es im Stadion nicht, wenn ein Trainer großartig ruft. Aber man hört Baumgart oben auf der Tribüne, wenn er pfeift, das werden die Spieler dementsprechend unten auch hören. Und dann muss es über Zeichensprache, dann muss es vorher so abgesprochen sein, dass ein El Fadli ist ja dabei. Das ist ein wirklich schlauer Fußballer, das kann man ja nicht anders sagen. Also jetzt nicht intellektuell, das ist er auch, aber auf dem Fußballplatz, taktisch. Er weiß, wann er was machen muss. Man hat normalerweise noch einen Meffert dabei, der es genauso umsetzen kann. Schon nach hinten, also er hat ja schlaue Fußballer, die auch Erfahrung haben wie Selke, also da gibt's genug. So, es muss aber auf dem Platz, muss dann diese Führung da sein. Da muss dann jemand sein, der den Leuten sagt, pass mal auf, wir müssen wieder ein Stück rausschieben, wir müssen wieder ein bisschen weiter vorne attackieren. Wir dürfen uns nicht mit der gesamten Mittelfeldreihe in die Fünferkette fallen lassen. Das muss passieren. So, und wenn das nicht passiert, passiert sowas wie gestern. Und dann wird der HSV halt einfach immer weiter hinten reingedrängt und wartet auf den Ausgleich, der gestern am Ende noch das Beste war, dass es nur ein Ausgleich war und nicht ein 1:4 oder 1:5.
Max, du wolltest was sagen.
Ja, und zwar, dass ich glaube, dass Steffen Baumgart das auch erkennt. Also ich finde, was manchmal dann so durchklingt, jetzt auch wenn man sich auf Social Media mal so ein bisschen durchklickt, wird ja gesagt, ja, der gibt sich damit zufrieden und Kompliment an den Gegner für die gute Leistung. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart jetzt glücklich nach Hause geht. Aber ich finde, wie du schon sagst, da kommt im Spiel zu wenig. Und das ist ja eigentlich die Kunst, gerade wenn du so einen Kader hast, der auch wirklich viele Möglichkeiten gibt, das ist dann die Kunst eines Trainers, da dann auch was draus zu machen. Aktuell fehlen die Defensivspieler. Also da fehlt fast die ganze Defensivreihe. Ich glaube, es waren jetzt am Ende 5 Verteidiger und defensive Mittelfeldspieler, die dann ausgefallen sind. Da war aber zum Beispiel noch ein Bakary Yatta auf der Bank, der jetzt natürlich immer wieder mal einen Bock drin hat, aber der bis zum Ende laufen wird, der dir immer wieder Läufe anbietet und der die Offensive möglich macht. Und da fehlt es mir dann so ein bisschen, anhand des Kaders auch die Taktik auf dem Feld auszurichten. Gestern hätte das Heil in der Offensive gesucht werden müssen. Und dann spielst du vielleicht, dann gehst du vielleicht ein bisschen mehr Risiko, aber du stehst nicht nur hinten drin. Und ich fand es so ein bisschen bezeichnend, dass dann am Ende Davy Selke, der jetzt wirklich viel ackern muss für den HSV, der das auch tut, der auch vorangeht, der dann an der 75. Minute ausgewechselt werden muss, weil er zu viel nach hinten arbeiten musste, weil er dann nicht mehr konnte. So, und das hat Steffen Baumgart gestern selbst so gesagt. Und das ist natürlich bezeichnend. Noah Katterbach, der wirkte auch angeschlagen, auch viel ausgefallen die letzten Jahre. So, und das sind halt offensive Impulsgeber. Und wenn die dann raus müssen, weil sie zu viel nach hinten arbeiten müssen, dann hast du ein Problem. Und ja, Nürnberg hat es gestern gut gemacht. Also Miro Klose, habe ich auch einen kleinen Text zugeschrieben, das ist schon richtig schöner Fußball, aber wie Scholle sagt, da ist eine Balance. Die haben auch ein, zwei Konter zugelassen, aber die haben sich auch 7, 8, 9 Chancen erarbeitet, immer wieder in die richtigen Lücken reingestoßen. Und das sind aktuelle Mannschaften, wenn wir jetzt auch in die zweite Liga mal generell gucken, die besseren Fußball spielen. Und das, du hast ja schon gesagt im Vorgespräch, ich habe mich ja so ein bisschen festgelegt, dass der HSV Top-Favorit sein muss. Das sollen sie auch immer noch. Aber sportlich sind sie das für mich gerade nicht. Denn, also Nürnberg, wow. So, und es gibt auch noch ein, zwei andere Mannschaften, die dem HSV dieses Jahr schon ordentlich Probleme bereitet haben. Und das ist dann halt schon ein sehr, ja, sehr, sehr viel schon verspielt, finde ich, so zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Wenn du jetzt dabei 19 Punkten stehst und Vierter bist, finde ich nicht gut, was beim HSV gerade abgeht. Da muss, wie ich schon gesagt habe, echt noch viel gearbeitet werden.
Jetzt muss man aber sagen, 19 Punkte, Platz 4. Es sind nur 3 Punkte hinter dem Tabellenführer Hannover 96. Also von daher ist das ja vielleicht auch Klagen auf hohem Niveau, Scholle. Ist das vielleicht ein Luxusproblem, was der HSV dann, oder was wir da gerade beklagen beim HSV?
Nein, ich würde es nicht so an der Tabelle festmachen. Es sind 19 Punkte, die du geholt hast und 14, die du nicht geholt hast. Also du kannst auch von den 14 sprechen. Das ist eine ganze Menge, die man liegen gelassen hat. Also theoretisch hätte der HSV jetzt natürlich auch schon wieder, wie jedes Jahr sagt man, das Spiel, die Spiel, das Spiel, und man rechnet ein paar Spiele zusammen und dann hat man seine 3, 4, 5, 8 Punkte Vorsprung vor dem aktuellen Tabellenersten. Bei denen ist es natürlich genauso. Aber Hannover zum Beispiel hat auch einen Saisonstart hingelegt, die hatten Probleme am Anfang und kommen jetzt ins Rollen. Die werden immer besser. Nürnberg genauso. Also es gibt so ein paar Mannschaften, die machen eine Entwicklung im Laufe der ersten Spiele und das ist auch okay. Da in den ersten 5, 7, 8, 10 Spielen, da ist noch eine Entwicklung, da entfindet sich eine Mannschaft oft, weil viele neue Spieler eingespielt werden und auch eine neue Taktik, vielleicht ein neuer Trainer und dergleichen. So, das ist okay. Beim HSV ist es aber leider nicht so. Beim HSV erkenne ich diese Entwicklung nicht. Ich erkenne sie nicht nach vorn. Also ich weiß, was der HSV machen will. Ich sehe aber ein zu extremes Defensivverhalten und ein zu passives Offensivverhalten in ganz vielen Situationen, vor allem nach einer Führung. So, und das ist halt eine Entwicklung, die hätte der HSV jetzt ja nun, wir reden ja seit 7, 8 Spielen darüber, das ist ja nichts Neues. Das gab es ja gleich am Anfang der Saison schon. Und das gab es auch im Spiel der 5, 7, 9. Also immer wieder. Und das ist der Punkt, der mich so ein bisschen nervös macht und an dem ich mich wirklich dann festmache oder an dem ich festmache, ob eine Mannschaft gut ist. Nimmt sie diese Entwicklung, geht sie diese Schritte, dann ist sie für mich eine gute Mannschaft. Ne, sie muss natürlich dann irgendwann auch den guten Fußball spielen, der Ergebnisse bringt, ist klar. Aber der HSV nimmt diese Entwicklung nicht und deswegen sehe ich den HSV aktuell auch noch nicht in der Spitze der zweiten Liga. Obwohl er vom Potenzial her, was man ja seit 7 Jahren jetzt eigentlich immer wieder sagt, das Potenzial ist immer so ein schönes Wort. Potenzial nimmt man meistens dann, wenn man etwas entschuldigen möchte oder etwas schönreden möchte. Ich sehe es eigentlich immer ein bisschen als Anklage, weil wenn man sagt, was der HSV für ein Potenzial hat und dann sieht, was der HSV daraus macht, dann ist es natürlich deutlich zu wenig. Und ich bin eher auf der Seite der Leute, die sagen, also der HSV muss hier viel mehr auf den Platz bringen können, als das, was er aktuell ist. Und da sind wir halt wieder beim
Trotz
Thema.
Trotz der Verletzung, inwieweit sind die für dich eine Erklärung oder eine Ausrede? Weil Baumgart hatte ja vor dem Spiel immer noch vermieden, das jetzt als großen Problempunkt anzusprechen, sondern hat das eher dann auch abgetan und eben auf die Breite des Kaders verwiesen. Nach dem Spiel klang das dann ein bisschen anders.
Ja, du kannst ja, wenn du vor dem Spiel erzählst, wie schlimm es ist, wer alles verletzt ist, dann machst du ja auch die Spieler schlecht, die dann dafür reinrücken oder gibst denen halt das Gefühl, als seien sie nicht ganz so stark wie die ausgefallen sind. Deswegen macht man das vor dem Spiel oftmals nicht so. Nach dem Spiel, wenn man dann nicht zufrieden ist, versucht man sich selbst so ein bisschen damit zu erklären, warum das nicht so funktioniert hat. Der HSV hat von der Breite her auch einen Kader, der immer in der Lage sein muss, solche Heimspiele wie gestern gegen Nürnberg zu gewinnen, obwohl ich Nürnberg wirklich absolut nicht kleinreden möchte, wirklich eine sehr gut strukturiert spielende, defensiv starke Mannschaft. Ich meine, die haben einen Knoche da drin, die haben eine Offensive, die ist wirklich eine Eins, also wirklich, die sind richtig gut, die spielen schön Fußball. So, und die werden mit Sicherheit im Laufe der Saison auch oben bleiben, die werden dem HSV das Leben auch in der Rückrunde schwer machen. So, und trotzdem hatte HSV gestern auf dem Platz eine Mannschaft gehabt, die absolut in der Situation ist, der auch in der Lage ist, den Nürnbergern Paroli zu bieten. Und das haben sie nicht mehr geschafft. Und das war eine reine taktische Geschichte. Es war keine, wie soll ich sagen, also sie sind mehr gelaufen, sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen, sie haben weniger Pässe gespielt. Das war dann halt einfach die spielerische Unterlegenheit. Aber sie laufen mehr, sie gewinnen mehr Zweikämpfe. Das heißt, sie haben schon mal die Basics eigentlich. Mhm. Aber in der falschen Spielhälfte. Fast nur in der eigenen. Und das ist dann der Punkt. Wenn man sich so weit reindringt, kommt man da nicht raus. Und dann ist es egal, wie viel Potenzial du hast, dann spielst du taktisch nicht gut. Dann spielst du an dem Tag nicht den besten Fußball, den du spielen kannst. Und den hat der HSV nicht gezeigt. Schon häufiger nicht gezeigt, sonst hätte der HSV deutlich mehr Punkte. Also, ja. Also Potenzial ist immer so ist ein schwieriges Wort, aber wie gesagt, ich sehe das Potenzial eigentlich immer so im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung. Und das Potenzial ist beim HSV deutlich höher als der Grad der Entwicklung. Und deswegen ist da auch eine Diskrepanz und die muss man dann am Ende natürlich auch am Trainer testen.
Muss da, Max, aus deiner Sicht dann jetzt schon was passieren beim HSV oder ist das, was Stefan Kunz ja auch letzte Woche erst im Interview mit der Sportbild gemacht hat, Ruhe bewahren und dann eben auch darauf verweisen, dass man doch sehr viele Schnittmengen mit Baumgart hat, dass sie die gleiche Ansicht von Fußball haben und eben auch die Situation gleich einschätzen, die richtige Taktik aus deiner Sicht?
Also ich finde, dass da jetzt wieder ein verfrühter Panikverfall das absolut Falsche ist. Also Steffen Baumgart soll seine Arbeit machen und Stefan Kunz soll auch seine Arbeit machen. Und diese Arbeit, vor der darf man sich nicht drücken. Das darf man nicht mit Ausfällen wegtun. Diese Arbeit muss kommen. Marco Richter, der eine Bundesliga-Leihgabe ist, eine Sofortverstärkung sein soll, muss, der muss dann auch in der Lage sein, in einer zweiten Liga einer Mannschaft Struktur zu geben. Das war ein klarer Wunschtransfer, der kurz vor Transferend, also vom Deadline-Day noch kam, der muss dann funktionieren. Da ist jetzt, wir haben die Zeit nicht, aber es bringt jetzt auch nichts, wieder einen Trainer zu entlassen, da wieder über solche Namen zu diskutieren. Das muss gearbeitet werden. Und ich finde, wie Scholle schon sagt, das Potenzial muss auch zu einer Entwicklung führen. Und im Moment sehe ich das Potenzial nur dann da, wenn alle fit sind. Schonlau, Meffert, Reis, Glatzel vielleicht. Man muss jetzt mal sehen, wie das jetzt sich so in den nächsten Wochen entwickelt, ob das wirklich so leicht weggesteckt werden kann, nur mit Selke. Das muss halt funktionieren. Aber es kann ja nicht sein, dass nur wenn alle fit sind, die Spiele gewonnen werden. Und das habe ich so gerade so ein bisschen das Gefühl. Und ich finde, dass jetzt auch Stefan Kunz da, ich sag mal, so ein Sparringspartner werden muss und jetzt auch mit Steffen Baumgart zusammen da die einzelnen Spieler auch rausholen muss. Davy Selke und Daniel Fahrt, die sind zwei Neuzugänge, die sind schon die Kapitän und Co-Kapitän gefühlt in diesem Team. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also ist ja in Ordnung, dass die Führungsqualität übernehmen, aber es kann nicht sein, dass das die einzigen Hoffnungsträger sind und allein spielen. Weil Nürnberg stand gestern eine Mannschaft auf dem Feld, beim HSV mehr so Einzelspieler. Und wenn halt ein Einzelspieler nicht funktioniert, wie ein Moritz Heyer zum Beispiel in der Innenverteidigung, dann wird es halt schwer, ohne den jetzt irgendwie hier als Sündenbock rauszunehmen. Ich finde, da ist Nürnberg tatsächlich ein gutes Beispiel. Da gab es am Anfang die Krise, da gab es auch schon Stimmen, oh, Klose, das funktioniert ja gar nicht, 0-4 gegen Magdeburg zu Hause. So, und da wird aber weitergearbeitet. Und da wird sich jetzt nicht darauf ausgeruht, dass man irgendwie ein paar Spieler geholt hat, sondern da ist Woche für Woche Entwicklung da und die muss kommen. Ob das am Ende eine Mannschaft ist, die den Bus parkt und 1-0 am Ende gewinnt, wie Atletico Madrid oder so, oder am Ende wie FC Barcelona den Ball laufen lässt und am Ende 5-2 gewinnt, ist ja egal. Aber es kann nicht so dieses heute Morgen wie auch immer sein. Das ist so mein Take dazu, dass einfach im Training jeden Tag gearbeitet werden muss. Und die Ergebnisse sieht man da auf jeden Fall noch nicht.
Beziehungsweise man sieht sie nur temporär, ja.
Nur um das nochmal klarzustellen, meinte auch, also ich wollte jetzt nicht die Diskussion aufmachen, Steffen Baumgart ersetzen durch einen anderen Trainer, sondern natürlich genau das, was Max sagt, die Arbeit muss in diese Richtung, die wir jetzt besprechen. Und er hat genug, er hat auch Co-Trainer dabei, die es wirklich alle können. Also insofern, die haben genug Möglichkeiten, das Thema auch inhaltlich in der Mannschaft, mit der Mannschaft umzusetzen. Also ne, das soll jetzt keine Diskussion sein, Steffen Baumgart muss gehen und holt einen Roger Schmidt, weil der kann es besser, sondern das ist jetzt einfach nur eine Diskussion, was ist hier noch nicht so ganz im positiven Bereich. Das kann ein Baumgart mit seinem Team genauso umsetzen.
Aber ist der Nürnberger Weg aus eurer Sicht etwas, wo man sich beim HSV dran orientieren könnte? Nicht nur in der Tatsache, dass eben gearbeitet wird, sondern vielleicht auch auf dem Platz diese ganze Herangehensweise an ein Spiel, nämlich eben dann hinten stabil sein und nach vorne mutig und dominant draufgehen.
Also Max, willst du zuerst, sonst mach ich's. Also,
das kann ich gerne machen. Also ich finde, Nürnberg ist da ein Beispiel, wie man sich vielleicht auch den HSV in den ganzen Jahren jetzt vorgestellt hat, so offensiv gefährlich, aber trotzdem nicht komplett wild hinten. Und das ist halt die Arbeit. Und wie Scholle schon gesagt hat, es geht irgendwie gefühlt nur das eine oder das andere. Du kannst hier nur volle Offensive gehen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du 0-2 in Kaiserslautern hinten liegst und wirklich nur noch ballern kannst und Dompe zieht rein und Moheim geht an vorbei und Selke kriegt 7 Kopfballchancen. Entweder geht nur das oder hinten reinstellen. Und eine gute Mannschaft kann beides. Und ich finde, die Lösung ist im Spiel mit dem Ball, denn das 45% Ballbesitz, das ist nicht das, was den HSV stark gemacht hat. Und dafür haben sie auch nicht die Spieler, dass sie sich eben hinten reinstellen. Vielleicht hat man dann schon ein bisschen die Antwort gefunden, was man machen muss. Mit Ball müssen Lösungen haben. Da muss auch mal der Ball gehalten werden können. Das sind mir aktuell zu viele lange Bälle. Und ich glaube, Steffen Baumgart sieht das auch. Er ist vielleicht aber jetzt nicht der Trainer, der im Spiel sehr, sehr viele Systemänderungen und so macht. Dafür ist er nicht der Typ. Wenn der ein System hat, dann erhält er sich daran und dann geht's an die Spieler. Und die Spieler funktionieren halt gerade nicht. Aber das ist nun mal eine Arbeit, die jetzt ansteht.
Ja. Scholle, wolltest du noch was ergänzen?
Der HSV muss sein Twitter-Spiel rauskriegen aus dem Portfolio. Also dieses so, wir wollen nach vorne was machen, wollen aber auch tief stehen und wissen nicht genau, wie wir die Mitte damit bedienen. Und das ist das Thema. Du kannst mit langen Bällen arbeiten. Du kannst wirklich, wenn du mit Jatta, mit selbst Baldé und Dompe, also das sind ja Königsdörfer, das sind Spieler, mit denen kannst du wirklich gutes Konterspiel spielen normalerweise. Ich habe es beim HSV sehr, sehr lange nicht gesehen. Nehmen wir mal Magdeburg. Nehme ich da tatsächlich ein bisschen raus. Düsseldorf fand ich tatsächlich auch ähnlich in der Art und Weise, wie der HSV an guten Tagen man spielen kann. Und trotzdem fehlt dann immer noch diese Balance zwischen dem, was sie sollen und was sie wollen und was sie können. So, der HSV spielt ganz oft, so wie gestern zum Beispiel, dann auch da kommt ein Baldé rein. Also Baldé wird eingewechselt. Das ist doch nicht der Spieler, der in einem Spiel, das gerade nicht läuft, das Ding dreht für dich. Also das ist nicht der Typ dafür. Das ist ein Spieler, der ist jung, der hat Potenzial. Wir sind wieder bei dem schönen Wort. Der hat Potenzial, aber den lasse ich dann auf der Außenbahn machen, was er will. Der soll da wirklich, der soll eins gegen eins, der soll mutig sein, der soll versuchen, der darf keine Angst haben. So, aber so ein Spieler geht natürlich in ein Spiel, das gerade in die falsche Richtung kippt, geht da doch anders rein, als in ein Spiel, das gerade beginnt oder in ein Spiel, das vielleicht offensiv ausgerichtet ist. So, und die Wechsel sind für mich manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Marco Richter hast du vorhin als Wunschtransfer bezeichnet, Max. Das würde ich fast bezweifeln. Ich würde eher sagen, das war ein Transfer, den sie noch machen konnten und der Potenzial hat, also der wieder nominell gut ist und weil Kunz auch den Richter kennt. Ich habe bei Richter bisher noch nicht ein Spiel und gestern war das Beste von ihm, fand ich zumindest, dass ich von ihm bisher gesehen habe beim HSV. Ich habe noch nicht ein Spiel gesehen, wo ich erkannt habe, was ist denn seine Rolle? Ist er derjenige, der das Spiel machen soll? Soll er das Tempo des Spiels bestimmen? Ist er derjenige, der nach vorne mitarbeiten soll? Ist er derjenige, der defensiv abräumen soll? Also er grätscht wie ein Irrer, er läuft nach hinten, er ist überall, aber nirgendwo ist er effektiv. So richtig effektiv. Ne? Jetzt hat er gestern einen schönen Schuss gehabt, das muss man sagen, ne? Dieser Schuss an den Pfosten. Also, er scheint also offensiv eher seine Qualitäten zu haben. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er den einwechselt, um hinten mit abzuräumen und im Defensivbereich zu arbeiten. Aber das ist so das, was ich generell an dem Spiel des HSV, was mir so fehlt, so zu erkennen, was genau wollen sie jetzt? Spielen sie eine klare Defensive mit schnellen Kontern, warten Sie auf den Fehler, machen Sie schnelle Gegenstöße, wollen Sie das Spiel über Kombinationsfußball gewinnen, gehen Sie vorne rauf, pressen Sie. Also es ist irgendwie immer so alles ein bisschen und nichts ganz. So, und das ist das Thema, glaube ich, beim HSV. Da müssen Sie hinkommen, dass Sie eine klarere Struktur haben auch. dass die Spieler auf dem Platz auch erkennen, oh, jetzt geben sie uns die Möglichkeit, ein bisschen weiter zu pressen, dann gehen wir auch ein Stück vor. So, ne? Da sind wir aber auch wieder bei dem Spieler, der das dann natürlich auf dem Platz ansagt. Den brauchst du. Du brauchst diesen ein oder zwei Kapitäne auf dem Platz, brauchst du einfach, die der Mannschaft dann sagen, jetzt vorschieben, jetzt dies machen, das machen. Also, das gehört dazu. Und vielleicht fehlen die beim HSV noch im Moment. El Fadli hat Max ja schon genannt, ist einer von denen, die das auf jeden Fall können. Aber das ist halt auch neu. Weiß man auch nicht, ob der sich da immer so gleich hundertprozentig in diese Rolle reindenkt. Aber mal sehen. Ich hoffe, dass er es macht, weil für mich ist er derjenige, der auf dem Platz auf jeden Fall am meisten Impact hat.
Max, von daher ist es ja ein Glück, dass es in der zweiten Liga im Moment eben alles noch so eng beieinander ist, dass eben zwischen Platz 1 und Platz, was nehmen wir denn da mal, Platz 11, ja im Grunde nur 7 Punkte sind nach 11 Spieltagen.
Es ist super eng und das ist auf der einen Seite gut für den HSV, dass noch nicht so viel verloren ist. Auf der anderen Seite hätte man in dieser Zeit ja auch schon ein bisschen Abstand schaffen können zu Köln. Die haben jetzt gerade bei der Hertha gewonnen, System umgestellt. Ja, wie wir schon gesagt haben, sicherer gespielt, Torhüter gewechselt, auch einfach so unpopuläre Entscheidungen getroffen, den jungen, vielversprechenden Torhüter rausgenommen, um Sicherheit zu schaffen und jetzt Spiele zu gewinnen. Mal gucken, wie es die nächsten Wochen wird. Köln mit dem Kader ist ein Aufstiegskandidat immer noch. Die Hertha ist auch immer noch ein Aufstiegskandidat, auch wenn es gerade ja mal läuft, mal nicht, ähnlich wie beim HSV. Da kommt bald ein Fabian Rehse zurück. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Mannschaften immer noch Kandidat. Diese drei, Köln, Hertha, HSV, sind für mich auch die, die es am meisten müssen. Finanziell sowieso, aber auch vom Anspruch. Und dann hast du so die zweite Garde, Hannover, sehr gut im Moment, obwohl ich da manchmal auch nicht ganz verstehe, wie das so gut laufen kann. Das kann auch in den nächsten Wochen wieder anders aussehen. Dann Fortuna Düsseldorf, da sieht man jetzt eben genau sowas. Guter Start, schlechte Phase jetzt gerade mit 3 Niederlagen aus 4 Spielen. Karlsruhe, Paderborn sind eben so, ja, immer mit dabei, aber auch nie so diese Mannschaften, die wirklich dann mal sich absetzen. Und dann hast du halt Nürnberg, die jetzt ein bisschen kommen. Da gestern natürlich auch ein paar Gespräche geführt, dass man da jetzt auch noch nicht zu euphorisch werden kann. Es ist eine junge Mannschaft, es ist eine neue Mannschaft. Da kann auch mal einer ausfallen wie so ein Robin Knoche und dann sieht es vielleicht anders aus. Aber all diese Mannschaften haben Chancen. All diese Mannschaften sind irgendwo auf einem Level. Das wünscht man sich ja als Fan auch irgendwo, finde ich. Es ist natürlich toll, wenn man sagen kann, oh, wir sind Elfter und wir können doch aufsteigen. Aber es gibt halt Mannschaften, die sich da schon eher absetzen müssen. Und ich komme da immer wieder zu dem Punkt, zu sagen, der HSV muss in dieser Liga, so wie es jetzt auch verläuft bei Köln und Hertha, muss der HSV auf Platz 1 stehen. Sie haben die stabilste Mannschaft in der Theorie, den stabilsten Kader. Da sind nicht viele Junge dabei, wie bei Köln, wo dann wegen der Transfersperre viele kommen müssen, wie bei Hertha, wo es wegen der finanziellen Probleme auch junge Spieler richten müssen oder wenn die dann verletzt sind, Spieler wie Toni Leistner, die beim HSV schon vor Jahren aussortiert wurden. Also das ist immer noch ein Unterschied und das sollte dann schon eigentlich in die Richtung gehen, dass eben der HSV die beste Mannschaft ist. Aber das bringt alles nichts, das 20 Mal zu sagen, wenn du im Spiel immer wieder den Faden verlierst.
Trotzdem, Scholle, man hat so ein bisschen den Eindruck, im Moment so richtig aufsteigen will keiner. Das ist jetzt natürlich eine platte These, oder? Einfach mal, die natürlich auch so nicht stimmt, weil jeder will aufsteigen. Aber so, es ist viele Vereine, die im Moment vielleicht an dem HSV-System kranken oder an der HSV-Krankheit kranken, eben unberechenbar zu sein.
Ja, ich habe auch vor der Saison wieder gehört, das ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Ich meine, das haben wir jetzt 7 Jahre in Folge gehört und das ist einfach nicht so. Also ich behaupte mal, dass diese Liga jetzt nicht stärker ist als die von letzter Saison oder vorletzter Saison. Du hast Mannschaften dabei, die haben alle ihre Probleme. Also ne, nehmen wir Hannover, die haben immer intern irgendwas, da ist immer, ne, da gibt es hier Martin Kind und solange Martin Kind und Hannovers Ultras da aufeinander prallen, wird es immer Probleme geben. Das wird sich nie legen, so behaupte ich mal. Du hast Hertha, die mit ihren Finalen, also Köln. Man ist ja in seinem Mikrokosmos immer so ein bisschen gefangen. Man denkt ja immer, Hamburg ist der einzige Verein, der irgendwie immer wieder Theater hat und irgendwie Probleme sich selbst macht. Das ist ja aber überall so. Man hat ein paar Vereine, die kommen aus einer guten Phase raus, so ne, wie Karlsruhe das jetzt gemacht hat, eine super Rückrunde gespielt und starten gleich weiter durch, haben keine großen Spielerabgänge, also keine Stindel, der hat schon letzte Saison keine Rolle mehr gespielt. So, den hat man abgegeben, das war aber der nominell schlimmste Abgang und man spielt einfach weiter guten Fußball, hat auch meiner Meinung nach einen sehr guten Trainer mit ein. Also das kommt auch noch dazu. Aber es sind einige Mannschaften dabei, die können oben mitspielen. Deswegen sehe ich auch keine klare Geschichte. Ich sage auch nicht, der HSV muss Platz 1 haben. Also der HSV muss für sich den Anspruch haben, das Ziel haben, oben Platz 1, 2, also den direkten Aufstieg zu schaffen. Aber das müssen Köln auch, das müssten Hertha BSC, muss das eigentlich, das müsste Düsseldorf als Lehre aus der vergangenen Saison schaffen. Karlsruhe könnte es für sich ableiten. Paderborn ist immer mal dabei. Also, ne, es sind immer so diese.
Aber Markus, ganz kurz. Ja. Das kann doch, also ich sehe schon auch, dass du das ein bisschen ähnlich siehst, aber mir ist das zu zufrieden beim HSV. Mir ist das zu. Ja, wir können jetzt mit dem Punkt gut leben. Nee, du kannst doch nicht mit einem Punkt gegen Nürnberg gut leben, wenn du so hergespielt wirst, wenn du also so viel investiert hast auch im Sommer. Also das kann doch nicht der Anspruch sein. Und ja, wir sind jetzt im siebten Jahr, aber das muss doch auch nach einer Sommervorbereitung, nach jetzt wirklich auch Spielen, wo man wirklich das Potenzial einzelner Spieler, wie jetzt eben El Fadli oder auch Selke gesehen hat, den sich, glaube ich, viele Teams in der zweiten Liga wünschen würden, den als Ersatzstürmer zu haben, dann kann ich doch nicht damit zufrieden, also das muss der erste Platz sein, ohne Wenn und Aber aus meiner Sicht.
Ja, ich bin auch nicht zufrieden.
Geht auch nicht, nicht aber
Ich bin aber ein Stück weit davon entfernt, diese Arroganz zu haben und zu sagen, wir sind HSV, wir müssen Nummer 1 sein. Das sind wir nicht. Der HSV ist keine Nummer 1. Der HSV ist einer von den Vereinen, die für sich den Anspruch oder das Ziel haben können, auf Platz 1 zu landen und auch realistisch damit umgehen können. Aber diese Arroganz zu haben, wir sind der HSV, wir schauen nur auf uns. Ich meine, diesen Satz, den kann ich nicht mehr hören. Wenn dir jemand sagt, wir schauen nur auf uns, ja,
das hat er damit nichts zu tun aus meiner Sicht.
Nein, das war aber diese Tim Walter-Geschichte und daran ist er gescheitert. So dieses sich einfach nicht an den anderen orientieren. Die anderen können es auch und der Zweitliga-Fußball, der ist nicht mehr so weit auseinander. Die Top-5-Teams sind nicht so weit auseinander, als dass du vor der Saison klar sagen kannst, der wird 1, der 2, der 3, der 4, der 5. Nein, so ist es nicht. Du hast immer eine Mannschaft dabei, die überrascht, die einfach gut in so einen Lauf kommt. Du hast 1, 2, 3 Mannschaften dabei, die es müssen, haben wir ja eben auch genannt. Und der HSV ist nicht so viel besser als Nürnberg zum Beispiel. Der HSV, jetzt kommen wir wieder zum Thema Potenzial. Ja, das ist immer so ein Begriff. Potenzial ist immer das, was du in deiner Vita stehen hast. Ja. Aber wenn ich jetzt 20 Jahre Geschäftsführer war, bin ich auch nicht unbedingt der bessere Mitarbeiter als jemand, der 5 Jahre studiert hat und 2 Jahre jetzt in der Praxis das ganze Thema gelernt hat. Also, du weißt, du wirst von unten auch immer wieder überholt. Und der HSV muss sich einfach mit der Rolle mehr anfreunden, dass er eine bessere Mannschaft ist, auch mehr leisten muss. Und wenn du mehr leisten musst, musst du mehr arbeiten. Wenn du aber immer wieder behauptest, ich bin die geilste Truppe der Welt, ich bin Nummer 1, dann verführt es eher dazu, dass du mal weniger machst. Und ich finde, das sieht man beim HSV häufiger, als dies, dass sie mehr. Und da glaube ich, deswegen behaupte ich, dieses Reden von Platz 1 muss beim HSV raus. Muss weg.
Ich bin da anderer Meinung, weil ich finde, du kannst auch an einem Anspruch wieder mal wachsen. Weil mir ist es aktuell zu viel. Ja, wir sind genau dieses Gebrandmarkte, wir sind der große HSV, wir gehören eigentlich nach Europa. Nein, das natürlich nicht. Aber ich kann nicht so einen Kader zusammenstellen mit Spielern wie Moritz Heyer, die nicht mal es in den Kader dann am Ende schaffen an einem Spieltag. Und dann aber sagen, ja, aber die anderen Mannschaften sind, die sind auch gut, die machen es auch gut. Natürlich machen die es gut. Man soll sich auch nach denen richten, man soll auch einen Gegner scouten, man soll auch eben nicht sich nur auf uns schauen, aber trotzdem aus einer Position zu sagen, ein Unentschieden gegen Nürnberg, da kann man nicht mit zufrieden sein, egal wie der Spielverlauf ist und egal wie viele Paraden der Torhüter hat. Und das ist mir gerade so, ich will jetzt Baumgart nicht an dieser einen Pressekonferenz messen, da gehört mehr dazu, aber da, boah, also das ist jetzt echt an einem Punkt,
das schließt sich gar nicht
wo
aus,
ich sage, das ist ein
Es schließt sich ja nicht aus.
Ja.
Es schließt sich nicht aus, den maximalen Anspruch an sich selbst zu haben, aber trotzdem sich nicht denken in die Rolle, die Nummer 1 zu sein. Ich muss nicht immer behaupten, ich bin der Beste. Im Gegenteil, ich muss für mich immer den Anspruch haben, das zu zeigen. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, der HSV redet mehr, als er macht. Und das ist ein großer Punkt. Wir müssen davon wegkommen, ich rede jetzt von müssen, aber der HSV sollte, glaube ich, dass wir schlauer davon wegkommen, sich immer in den Himmel zu heben, weil er die meisten Auswärtsfans mitbringt und weil er vielleicht ein immer wieder ausverkauftes Stadion hat. Das war ja auch so ein Faktor, mit dem man sich zufrieden gegeben hat irgendwann. Es gibt auch schon ganz viele Parts der Fans, Max, das muss man ehrlich sagen. Die würde ich sagen, ich spiele lieber in der zweiten Liga und habe es hier gut als in der ersten Liga und werde abgeschossen. bin ich komplett bei dir. Diesen Anspruch darfst du nicht haben, meiner Meinung nach. Du musst immer versuchen, das Maximum zu erreichen. Es muss immer das Maximum das Ziel sein. Nur dieses Maximum heißt nicht...
Hast du
da
einen Punkt? Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung, sag. Was meinst du?
Hast du da eine Frage? Ja, wir haben, glaube ich, ein bisschen Delay. Sorry für die Zuhörer. Aber hast du da, weil du es gerade gesagt hast, bei den Traditionsvereinen generell auch so diese Beobachtung, dass sich diese vollen Stadien, volle Auswärtsblöcke nie auspfeifen, nie den Trainer entlassen, also nie Trainerentlassung fordern, was ja auch jetzt nicht sein muss, aber so dieses Anspruchshalten, ja, lieber zweite Liga, 60 Punkte in der zweiten Liga macht mehr Spaß als 30 Punkte in der ersten. Hast du da so ein Gefühl, dass das generell sich gerade bei den Traditionsvereinen so durchsetzt in den Fankurven?
Ich kann es von den anderen Traditionsvereinen kann ich jetzt nicht so sagen. Ich kann nur sagen, beim HSV hast du eine kleine Tendenz in diese Richtung, ja. Ich habe zwei Freunde, Interview mit Sven Frese, Supportersvorstand. Also da ist schon kommt diese Stimmung durch, ja, ist doch mal alles gut. Hauptsache wir als Fans und Mannschaft, wir halten zusammen und als Verein und toll und haben das sind ja auch alles so positive Beigeschmacke, die ich gerne mitnehme. Wenn ein Verein sich in der Liga mit den Fans nochmal mehr solidarisiert und alles toll, so das ging ja beim Abstieg los. Beim Abstieg beim HSV, wie die Fans stundenlang da noch gefühlt im Stadion die Mannschaft gefeiert haben. Alles gut, das sind Sachen, die finde ich nicht schlecht. Aber trotzdem darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass du auch einen Leistungsanspruch haben musst, der mit Sicherheit ein anderer ist als der von Regensburg und Elversberg. So, und da musst du hinkommen, dass du aber nicht darüber reden, sondern das Thema musst du intern besprechen und nach außen zeigen. Das heißt, wenn wir darüber reden, müssen wir sagen können, okay, guck mal, die machen auch mehr als andere und deswegen sind sie besser. Sie trainieren mehr als andere, deswegen sind sie besser. Magdeburg, die wissen genau, dass sie nicht die beste Mannschaft haben. Was machen sie? Sie fangen als allererste an zu trainieren, mit weitem Abstand, trainieren am allermeisten, haben die meisten Trainingseinheiten in der Woche. Also so und werden dadurch auch besser. Ob es dann am Ende reicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist dann am Ende das Potenzial, jetzt wie unser Lieblingswort hier heute, vielleicht ist das Potenzial am Ende dann doch nochmal ein Faktor für den HSV. Der HSV hat einen riesen Plus und zwar einen wirklich guten, breiten Kader. Das ist besser als in den letzten Jahren. Deswegen kannst du vielleicht dann hinten raus so ein bisschen was besser machen als in den letzten Jahren, wo du dann den Aufstieg oder die Aufstiege immer wieder verspielt hast. Aber nochmal, um auf das andere zurückzukommen, nie damit zufrieden geben. Ja, die Gefahr ist auch beim HSV da, auch mit den Fans, dass sie sich alle so ein bisschen mit diesem Event 57.000 gegen Nürnberg zufrieden geben. Nein, aber ich möchte lieber 50.000 gegen Augsburg und dann aber um meinetwegen die Europa League spielen oder irgendein Ziel haben in der Liga, als in der zweiten Liga dann gegen Nürnberg zu spielen. Also ja, ich hoffe, dass sie das beim HSV auch mehr durchsetzt, dass sie mehr diesen Leistungsanspruch haben, erst in die Liga höher zu kommen und dann dann zufrieden zu sein.
Dazu wären ja dann zumindest mal, oder wäre das notwendig, was Max auch in seiner Kolumne gefordert hat, eine Serie zu starten. Jetzt hast du gesagt, Max, die müsste gegen Nürnberg eigentlich schon anfangen. Jetzt ist es um eine Woche verschoben, der mögliche Start einer Serie. Glaubst du denn, dass gegen Braunschweig und gegen Schalke dann zumindest eine Miniserie zu holen ist? Wenn wir auf die Tabelle gucken, die beiden haben 9 Punkte, stehen am Ende. Müsste absolute, doch eigentlich was gehen.
Absolute Pflichtsiege. Braunschweig jetzt auch wieder, es ist natürlich wieder so ein Stolperstein, Freitagabend, Bremer, wie heißt das denn, das Stadion. Genau, aber das ist natürlich ein absoluter Pflichtsieg. So, und dann kommt Schalke, Samstagabend, Sport 1 überträgt, da wird natürlich wieder groß aufgefahren. Man weiß auch nicht, wer da Trainer sein wird bei Schalke. Mal gucken, wie das jetzt gegen Regensburg läuft. Aber so oder so musst du die Schalker Mannschaft schlagen. Und sind jetzt oft 1-0 in Führung gegangen. Das muss, finde ich, der erste Schritt Richtung Besserung sein. Nach einem 1-0 nicht aufhören, Fußball zu spielen. Das ist zu oft passiert. Am Anfang der Saison, jetzt wieder. Und das muss der Anspruch sein, sich nicht zu sehr hinten reinzustellen. Dafür hast du nicht die Spieler. Und wenn das die Spiele jetzt sind, wo du 6 Punkte rausholst, dann okay. So, danach geht es nach Karlsruhe. Das ist dann natürlich wieder so ein Spiel, wo alles passieren kann, aber wo du, wie jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, haben wir das auch gesagt, und da hat man sehr, sehr gut gespielt, dann muss die Serie sich jetzt halt nach hinten verschieben. Ich glaube, es gibt jetzt keine besseren Gegner als Braunschweig und Schalke. So, also leichter kannst du es dann wirklich nicht mehr haben. Und dann würde ich gerne mal auch bei den anderen Vereinen dann nochmal wieder ein paar Spiele sehen. Hannover, Nürnberg natürlich. So, und dann kann sich das in der Tabelle auch schon wieder ganz anders ansehen lassen. Aber nochmal, um deine Frage noch wirklich zu beantworten müssen. Ja, Braunschweig, Schalke, 6 Punkte, Pflicht.
Tolle. Gehst du mit? Oder relativierst du und sagst, ah.
Nein, 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 aber ich sehe so Mannschaften wie Schalke zum Beispiel, das sind immer so diese Wölfe im Schafspelz, da weißt du immer nicht, was dabei rumkommt. Die haben ja nun vom Potenzial, ich vergewaltige das Wort ein bisschen heute hier, aber ich mache es gerne. Schalke hat jetzt vom Potenzial her auch einen Kader, der ganz oben mitspielen muss, um mal in der Logik von Max von vorhin nochmal zu bleiben. Weil ich glaube, die könnten das theoretisch. Die finden nur einfach keinen Weg zusammenzukommen. Wir haben einfach keine Mannschaft. Wir haben keine Struktur. Wir haben sehr viel Veränderung, sehr viel Unruhe. Da ist das gesamte Umfeld unruhig. So, und deswegen kriegen sie nichts auf den Platz. So. Und trotz allem können sie natürlich an so einem Abend sich mal in so ein kleines Spiel, in so einen kleinen Rausch reinspielen, weil sie wissen, jetzt spielen sie gegen den HSV, der hat genau denselben Anspruch. Die müssen ja, wie Max auch sagt, eigentlich sagen, Schalke müssen wir schlagen, tabellarisch sowieso. Also das ist gefährlich, aber ich bin trotzdem bei Max. Natürlich musst du als Mannschaft intern für dich den Anspruch haben, aus diesen nächsten 3 Spielen mit Braunschweig, mit Schalke, mit Karlsruhe zumindest ungeschlagen zu bleiben und da 7 Punkte rauszuholen. Das wäre so meine Rechnung, weil Karlsruhe, die sind schon wirklich gut, die sind auch stabil. Die spielen einen guten Ball, die haben eine Struktur, die lassen sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen, auch wenn es mal nicht läuft. So, das ist eine Mannschaft, da muss man schon Respekt vor haben. Da muss man sagen, Punkt wäre okay, aber natürlich nur vom Spielverlauf abhängig machen. Wenn man die Chance hat, mehr zu machen, muss man da auch mehr machen. So, und ich gehe mit, um auf die Frage zurückzukommen. 7 Punkte würde ich sagen aus den nächsten 3 Spielen, das wäre der Anspruch, den ich jetzt als Trainer intern formulieren würde. Ich würde es nicht nach außen, aber ich würde es intern an meine Mannschaft so rantragen und sagen, Leute, das müsst ihr auch für euch selber sagen.
Würdet ihr denn Stand jetzt schon eine Prognose abgeben, wer denn am Ende der Saison tatsächlich in Liga 1 hochgeht? Oder würdet ihr sagen, alles zu unberechenbar momentan? Da kann so viel in beide Richtungen passieren, wie ja auch an den ersten 11 Spieltagen schon passiert ist.
Darf Scholle gern zuerst beantworten.
Ja, also ich würde auf gar keinen Fall würde ich jetzt schon eine Prognose abgeben. Also dafür sind mir einfach einige Mannschaften zu instabil. Einige kommen gerade wie Nürnberg. Also das ist, das weißt du wirklich, vielleicht nach einer Halbserie kannst du so ein bisschen die Tendenzen haben und auch dann ist es wieder wichtig, wie kommst du aus der Winterpause, wer hat in der Winterpause vielleicht nochmal nachlegen können, wer hat Spieler, die zurückkommen, Fabian Reese, Hertha BSC, was für ein wichtiger Spieler für die, ne? Also den haben wir noch gar nicht sehen können, also was passiert mit Hertha, wenn der wieder da ist, Köln rauft sich ja auch immer besser zusammen, da habe ich tatsächlich am Anfang gedacht, wenn die Pech haben, machen sie so die jetzige Schalke-Rolle und rutschen runter. Aber auch die behalte ich rum. Also ich sehe 7, 8 Mannschaften tatsächlich, die oben mitspielen werden bis kurz vor Schluss. Und der HSV ist eine davon. Mit Sicherheit Köln, Nürnberg, Karlsruhe, Paderborn weiß ich gar nicht so genau. Wo ich sehe, auch auf lange Strecke da nicht mehr. Aber wie gesagt, da sind schon Hannover, da sind schon einige Mannschaften, die kann man jetzt noch nicht so auseinanderrechnen, als dass man da irgendwie sagen kann, der ist ganz vorne und der Zweite, der Dritte. Also das wäre auch respektlos, ehrlich gesagt, glaube ich. Also vor denen. Es wäre wieder der falsche Ansatz, glaube ich, dieser arrogante Ansatz aus Hamburger Sicht. Den sollte man hier nicht haben. Aber man muss den Anspruch haben, Max, und damit du auch zufrieden bist mit mir heute ein bisschen, natürlich musst du den Anspruch haben, oben zu landen. Natürlich musst du den Anspruch für dich nach innen so formulieren. Aber du darfst nicht unterschätzen, dass die anderen das auch können. Und das ist der Punkt. Du musst aber mehr machen. Du musst immer mehr arbeiten. Nur viel Potenzial zu haben, hat noch keine Mannschaft wirklich ganz nach oben.
Ja, Malte, du hattest ja auch gesagt, HSV so ein bisschen Dortmund der zweiten Liga, jetzt mal die Bayern ausgenommen, muss es ja auch trotzdem von Dortmund der Anspruch sein, mindestens Zweiter zu werden. In den letzten 2 Jahren gab es die Chance, Meister zu werden in Deutschland und das hat nur Leverkusen geschafft. Und trotzdem muss sich der BVB ja auch an Stuttgart, an Leipzig, an Frankfurt orientieren. Aber am Ende wird ja auch dann wieder Nuri Sahin daran gemessen, bist du Erster, bist du Zweiter, hast du ordentlich Punkte, bist du in der Champions League weitergekommen. Diese Ziele müssen eben erreicht werden. Wer in der zweiten Liga aufsteigt, also ich habe so ein bisschen Sorge vor Köln, also dass die wirklich das schaffen, weil sie jetzt so eine Umstellung hatten und fast gar nichts zugelassen haben gegen Hertha BSC. Das war richtig stark. Wenn die jetzt im Winter noch einen Neuner verpflichten, deren alter Neuner spielt jetzt beim HSV mit Davy Selke, dann kann es ganz gefährlich werden, weil ich finde, dass Köln insgesamt immer noch ja auch einen sehr guten Kader hat und jetzt schon ganz gute Balance hatte in diesem einen Spiel. Köln ist für mich das Dark Horse, weil eben auch noch nicht so viel verspielt ist. Aber also wirklich, ich sehe Hannover als Tabellenführer und wirklich Respekt an die Leistung. Da wird auch wenig zugelassen. Aber ich sehe noch nicht, dass das Team ist, was 34 Spieltage diese Ergebnisse erzielt. Es ist wirklich super schwer. Und ich glaube, wir sind jetzt an diesem 11. Spieltag an dem Punkt, wo man am wenigsten sich traut, Voraussagen zu treffen. Egal in welche Richtung, egal von welchem Verein die Beobachter kommen. Komplette Glaskugel ist es gerade.
Wie sagt man so schön im Englischen? Too close to call.
Ja, auf jeden Fall.
Wir können es ja trotzdem machen.
Und dann belasse ich es auch.
Ne? Wir können es ja trotzdem machen. Klar. Was sagen wir? Also einfach, wir haben ja klar formuliert, wir wissen es nicht, wir können es auch nicht wirklich realistisch beurteilen, aber wir können ja mal so eine Abschätzung. Max, deine ersten drei. 1, 2, 3.
Köln, der HSV und Nürnberg auf Rang 3, Relegation.
Beide. Soll ich mich mal aus dem Fenster lehnen? Dann sage ich mal Nürnberg, HSV und Hannover. Reihenfolge Hannover vielleicht Relegation. HSV schafft es mal direkt. Also muss doch mal sein.
Genau.
Der Wunschvater des Gedanken.
Ich tippe so, wie ich es in meiner Tipprunde vor der Saison, das war sogar ganz früh in der Saison, also getippt habe. Da war auch HSV auf 2, auf 1 hatte ich Köln und auf 3 hatte ich Hertha. Ich sage, also 1 Köln, 2 HSV, 3 Hertha.
Dann sind wir gespannt, wie es tatsächlich ausgeht. Wir lassen uns an diesen Tipps dann messen, wenn sich dann in einem Dreivierteljahr noch einer erinnert. Abonniert am besten den Podcast, dann kriegt ihr vielleicht auch unsere Abbitte dann mit, die wir dann vielleicht machen müssen oder auch nicht. Das werden wir dann mal sehen zu gegebener Zeit. Auf jeden Fall wird es eine spannende, unberechenbare Zweitligasaison. Das nehmen wir, glaube ich, mit aus diesem Podcast, und ein unberechenbarer HSV ist da auch dann mit dabei. Vielen Dank an Scholle und Max.
Danke euch. Vielen Dank.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Und an euch zu Hause noch der Hinweis: Bitte schaut doch mal rein in den Podcatcher eurer Wahl und abonniert den Fever Pitch Podcast. Da freuen wir uns ganz, ganz doll drüber. Danke, bis zum nächsten Mal.